Im Alter selbstbestimmt und sorgenfrei leben. Mit der Sicherheit, jederzeit gut umsorgt zu sein. Dies ermöglicht Ihnen die Residenz am Kurpark in Schlangenbad. Hier finden Seniorinnen und Senioren nicht nur ein Zuhause, sondern auch Lebensqualität, Gemeinschaft und Geborgenheit. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem persönlichen Besichtigungstermin oder unter www.residenz-rehbein.de.
Eingehört. Ein Podcast der VRM. Er wird laut, fällt ins Wort, vergießt Tränen, brüllt mehrere Stunden durch den Gerichtssaal und verliert sich in Details. Das Landgericht nennt er asozial. Kommt euch das bekannt vor? Dann liegt ihr richtig. Heute sprechen wir erneut über den Prozess am Mainzer Landgericht und den Systemsprenger Hermann K. Wie endete der Prozess und konnte er das System am Ende wirklich sprengen? Wir haben reingehört. Moin, mein Name ist Franziska Vollstedt und ich bin Volontärin bei der VRM. Heute sprechen wir noch einmal über den Berufungsprozess am Mainzer Landgericht, den mein Kollege Aaron Niemeyer über insgesamt 6 Prozesstage begleitet hat. Aaron, magst du noch einmal für alle, die die erste Podcast-Folge nicht gehört haben, kurz zusammenfassen, worum es ursprünglich ging? Alles fing ja mit einem Nachbarschaftsstreit an.
Ja, hallo, ich freue mich wieder da zu sein und ich führe euch gerne kurz ein. Also, wir sprechen über einen 58-jährigen Angeklagten aus der Region Worms. Der hat vor einigen Jahren, ich glaube es waren ungefähr 4, seinen Job verloren und dafür seinen Nachbar verantwortlich gemacht, der über ein komplexes Geflecht von Subunternehmen irgendwie mit ihm in Verbindung stand. Und in Anschluss an diesen Streit sind dann Blogbeiträge über den Nachbarn des Angeklagten und dessen damals 16-jährige Tochter aufgetaucht. Und unter anderem wurde in diesen Blogbeiträgen behauptet, dass die 16-jährige Tochter des Nachbarn Prostitution betreibe. Und dieser Blogbeitrag wurde mit Namen und Adresse der Tochter veröffentlicht und das wollte sich der Nachbar natürlich nicht gefallen lassen. Dann hat sich daraus ein Rechtsstreit entsponnen. Es wurden Polizisten und Staatsanwälte mit in den Streit hineingezogen und irgendwann auch Richterinnen und Richter. Und dann sind schließlich auf verschiedenen Blogbeiträgen auch Namen und Bilder und Adressen von Polizisten, Staatsanwälten und Richtern aufgetaucht. Das Ganze hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Es gab dann Gerichtsverfahren. Der Angeklagte soll dann gegenüber einem Pflichtverteidiger Waffengewalt ins Spiel gebracht haben, weil der nicht so gemacht hat, wie er selbst das wollte. Und als vorläufiger Höhepunkt ist das Ganze jetzt vom Mainzer Landgericht gelandet, wo wir eben ein sehr denkwürdiges Spektakel mitverfolgen durften. Du hast es ja gerade schon gesagt, der Angeklagte hat rumgeschrien, er hat Zeugen unterbrochen, er hat den Richter unterbrochen, den Staatsanwalt unterbrochen, er hat den Richter und den Staatsanwalt beleidigt. Und er hatte am Ende ja auch noch ein letztes Wort und da hat er tatsächlich fast 12 Stunden gesprochen.
Du hast es gerade schon ein denkwürdiges Spektakel genannt und gesagt, dass am ersten Prozesstag bereits deutlich geworden ist, dass es sich eben in diesem Fall um keinen gewöhnlichen Prozess handelt, weil der Angeklagte eben wenig bis gar nicht bereit war, sich an die sonst üblichen Verhaltensweisen vor Gericht zu halten. Wir können in diesem Podcast jetzt nicht den gesamten Prozess im Detail rekonstruieren. Aber es gibt, denke ich, dennoch einzelne Punkte, die entscheidend für den weiteren Verlauf waren. Ich durfte dich ja auch am zweiten Prozesstag mit zum Prozess begleiten und muss sagen, dass ich so etwas auch echt noch nie erlebt habe. Und wenn ich eine Sache nennen müsste, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dann ist es die Verlesung des psychologischen Gutachtens, das an diesem Tag erfolgt ist. Magst du mal erzählen, worum es dabei ging?
Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. In Gerichtsverfahren, wo es auch um die Frage geht, ob der Angeklagte schuldfähig, das heißt bei voller psychischer Gesundheit ist, sitzt in der Regel ein Psychologe oder eine Psychologin mit drin, die dann eben genau diese Frage beantwortet. Und darum ging es auch hier. Also es ging in diesem Gutachten um die Frage, ob der Angeklagte sein Handeln, also die Tatsache, dass er da rumbrüllt und schluchzt und beleidigt und das Gericht unterbricht, ob der dieses Handeln aktiv steuern kann oder ob er da vielleicht in gewisser Weise durch psychische Beeinträchtigungen gar nicht in der Lage ist, sich da selbst zu kontrollieren. Und davon abgeleitet wird dann eben auch geschaut, inwiefern ein Angeklagter voll schuldfähig ist oder teilweise vielleicht auch schuldunfähig ist. Und im vorliegenden Fall kam der Sachverständige zu dem Schluss, dass der Angeklagte voll schuldfähig sei, also volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss. Das hat mich als Beobachter und tatsächlich auch einige Prozessbeteiligte verwundert, weil das Verhalten ja doch sehr ungewöhnlich war. Dem Angeklagten wurde aber eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Schuldunfähigkeit.
Ich muss auch sagen, mir ging es ähnlich, auch wenn ich jetzt noch nicht bei solchen Gutachten anwesend war, dass es einen ja doch sehr verwundert hat, dass dieser Mensch, wie man ihn dort erlebt hat, eben voll schuldfähig sein sollte. Was gab es denn für weitere Punkte, wo du sagen würdest, wenn du jetzt an den Prozess zurückdenkst, die waren für dich besonders relevant, denkwürdig oder die hast du dann eben auch in deiner Berichterstattung aufgegriffen?
Es hat sich bei der Beweisaufnahme schnell abgezeichnet, dass die Verteidigung und die Argumentation des Angeklagten jetzt nicht sonderlich gut belegt ist. Er hat ja damit argumentiert, dass nicht er diese Blogbeiträge verfasst habe, sondern dass er erpresst würde von einem mysteriösen Mann aus Uruguay und dass dieser Mann ihn gehackt habe und er gar keine Macht darüber habe, was da jetzt veröffentlicht wird auf diesen Blogs und was nicht. Und jetzt ist es so, dass die Sachbeweise, also ausgewertete Computer, ausgewertete E-Mails und so weiter, gegen diese Argumentation gesprochen haben. Also die haben darauf hingedeutet, dass aller Wahrscheinlichkeit nach eben doch der Angeklagte es war, der diese Blogbeiträge verfasst hat. Und weil das relativ schnell ein recht eindeutiges Bild gezeichnet hat, habe ich mich in meiner Berichterstattung dann auch gar nicht so sehr im Detail damit auseinandergesetzt, was spricht jetzt für die Argumentation des Angeklagten, was spricht dagegen, sondern habe mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der spannendste Aspekt an diesem Verfahren? Und da bin ich dann auf die Metaebene gegangen und habe Fragen im Hinblick auf die Strafprozessordnung aufgeworfen. Also wie kann es denn eigentlich sein, dass ein Angeklagter sich so vor Gericht verhalten kann, ohne dass ihm daraus Konsequenzen entstehen? Wie kann es sein, dass ein Gericht es mit sich machen lässt? Und diese Fragen habe ich aufgeworfen in meiner Berichterstattung. Und das hat dann recht schnell auch das Interesse von Prozessbeteiligten geweckt, die Staatsanwaltschaft beispielsweise, die offenbar meine Berichterstattung gelesen hat und diese Fragen dann auch gar nicht unspannend fand. Und dann auch in Prozesspausen zu mir gekommen ist und mit mir auch darüber diskutiert hat und da auch Einblick so in die Sicht der Staatsanwaltschaft und so weiter gegeben hat. Ja, die Staatsanwaltschaft ist dann auch in ihrem Plädoyer eben auf diese Fragen eingegangen, die ich in der Berichterstattung aufgeworfen habe. Und tatsächlich hat auch der Richter in der Urteilsverkündung sich darauf bezogen und dazu dann noch einige Dinge gesagt, wie sich die Sache eben aus Sicht des Gerichts darstellt. Und ich finde, dass das ein sehr spannendes Zusammenspiel von Justizsystem und Öffentlichkeit ist, das da stattgefunden hat.
Du hast ja eben schon die Metaebene angesprochen, auf die du dich dann konzentriert hast. Eine davon war ja deine Beobachtung, dass der Angeklagte im Prozess eine erkennbare Strategie verfolgt hat, die eben darauf abgezielt hat, das Gericht durch seine ständigen Unterbrechungen, Provokationen und die langen Monologe zu Fehlern oder Verzögerungen zu bringen. Magst du noch mal darauf eingehen, woran du das genau erkennen konntest und was du glaubst, warum er das getan hat?
Ja, also erkennen konnte man das beispielsweise an einer Flut von Anträgen, die der Angeklagte gestellt hat. Also mit immer denselben Argumentationen hat er beispielsweise versucht, das Gericht als befangen abzulehnen. Und diese Anträge wurden dann negativ beschieden und er hat es dann regelmäßig aber wieder versucht. Und dieses ständige Wiederholen von aussichtslosen Anträgen, das lässt dann natürlich irgendwann darauf schließen, dass da vielleicht irgendwie auch eine Strategie dahinter steckt. Warum er das gemacht hat, dazu kann ich natürlich nur mutmaßen. Zum einen ist hier auf jeden Fall relevant, dass der psychiatrische Sachverständige dem Angeklagten einen gewissen Hang zum Narzissmus auch attestiert hat. Und es ist auch so, dass der Angeklagte selbst gesagt hat, dass er sich in einem Kampf, einem Krieg, gegen ein aus seiner Sicht korruptes System befindet. Das heißt, er hat da natürlich eine ganz klare Strategie verfolgt, um diesen gerechten Kampf, in dem er sich gesehen hat, um damit Erfolg zu haben. Und nach meinem Eindruck, das ist aber jetzt wie gesagt eine Mutmaßung, hat er auch darauf spekuliert, mit dieser Flut an Anträgen und mit diesem kaum zu bändigenden Verhalten das System zu überlasten und vielleicht den Prozess dann zum Scheitern zu bringen und am Ende vielleicht dann mit einer geringeren Strafe oder vielleicht einfach noch mit einem komplett neu aufgerollten Prozess irgendwie davon zu kommen.
Du hast eben schon deine persönliche Perspektive auf den Prozess reingebracht. Es ist ja einmal deine journalistische Aufgabe, wiederzugeben, was eben bei dem Prozess passiert, das dann aber gleichzeitig auch einzuordnen. Du hast zum Beispiel geschrieben, dass du die Behauptung des Angeklagten in Teilen für unglaubwürdig hältst oder sie zumindest unglaubwürdig scheinen. Wie gelingt es dir denn trotzdem, möglichst neutral zu berichten?
Mit Wertungen muss man natürlich vorsichtig sein. Allerdings ist es auch so, dass wir uns als Journalistinnen und Journalisten so etwas wie Objektivität ja auch nur annähern können. Also vollkommene Objektivität ist eigentlich kaum zu erreichen und ist am Ende auch gar nicht so wünschenswert, weil es geht ja auch darum, dass wir mit unserer Berichterstattung auch Dinge einordnen. Und wir tun das, indem wir immer alle Seiten anhören und die Sichtweise von allen Seiten mit einfließen lassen in die Berichterstattung. Und hier müssen wir aber natürlich gewichten. Und wenn wir dann auf der einen Seite, also auf der Vorwurfsseite, zum Beispiel zahlreiche belastende Sachbeweise haben, also dass beim Angeklagten die Zugangsdaten für die Blogs bei Durchsuchungen gefunden wurden, wenn man beachtet, dass bei ihm bei dieser Durchsuchung Photoshop-Dateien für die Bilder, die am Ende auf diesen Blogs hochgeladen wurden, gefunden wurden, dann hat das natürlich eine hohe Gewichtung, insbesondere wenn man eben berücksichtigt, dass das einzige Gegenargument gegen diese Gewichtung ist, dass der Angeklagte von einem mysteriösen Erpresser aus Uruguay spricht, der ihn gehackt habe. Wenn man das miteinander ins Verhältnis setzt, dann bleibt am Ende halt dann doch ein relativ eindeutiges Bild übrig. Wir lösen das, indem wir immer allen Seiten Raum geben in der Berichterstattung. Aber wie wir es gewichten, das hängt dann eben von unserer persönlichen Sichtweise auch ab.
Letztendlich wurde Hermann K. dann ja auch doch noch verurteilt. Wie lief denn der letzte Prozesstag ab und wie lautete dann überhaupt am Ende das Urteil?
Ja, auch dieser Teil des Verfahrens war sehr denkwürdig. Angeklagten steht ja vor der Urteilsverkündung das sehr, sehr wichtige Grundrecht des letzten Wortes zu. Und dieses letzte Wort darf tatsächlich auch nur unter absoluten Extrembedingungen unterbrochen oder entzogen werden. Und im vorliegenden Fall hat sich das so dargestellt, dass der Angeklagte über mehrere Sitzungen hinweg fast 12 Stunden lang in seinem letzten Wort gesprochen hat. Und er hätte auch noch deutlich länger gesprochen, wenn ihm nicht am Ende vom Richter das letzte Wort entzogen worden wäre. Das ist möglich, wenn der Angeklagte sich wiederholt in seinem letzten Wort, wenn er abschweift oder vom Thema abkommt. Und das hat er nach Auffassung des Gerichts getan, sodass ihm schließlich das letzte Wort entzogen wurde. Daraufhin gab es dann auch ein sehr deutliches Urteil. Der Angeklagte wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Das heißt, es ist 1 Jahr mehr, als er in der Hauptverhandlung am Amtsgericht bekommen hat. Und der Richter hat es damit begründet, dass er gesagt hat, dass aus Sicht des Gerichts alle angeklagten Vorwürfe genauso stattgefunden haben, dass der Angeklagte voll verantwortlich wäre und dass auch sein Verhalten vor Gericht mit in die Urteilsverkündung eingeflossen sei.
Und ist dieses Urteil jetzt auch nicht mehr anfechtbar?
Der Angeklagte hat die Möglichkeit, Revision einzulegen. Revision ist ein Rechtsmittel, das bei der nächst höher gelagerten Gerichtsinstanz eingelegt werden kann, wenn bei dem Prozess Verfahrensfehler passiert sein sollten. Also wenn Rechte des Angeklagten nicht ausreichend gewürdigt wurden oder wenn Formalitäten schiefgegangen sein sollten. In dem Fall wäre das Oberlandesgericht in Koblenz dafür zuständig. Das prüft so einen Revisionsantrag dann und lässt den dann entweder zu oder lehnt ihn ab. Ich gehe mal davon aus, dass der Angeklagte Revision einlegen wird. Inwiefern so ein Antrag dann am Ende erfolgreich ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Würdest du in diesem Fall auch weiter berichten?
Also wenn das Verfahren neu aufgerollt werden würde, dann würden wir natürlich weiterhin berichten, weil es ist ein Thema, das unsere Leserschaft sehr interessiert hat. Und da bleiben wir natürlich dran.
Du hast Hermann K. ja den Systemsprenger genannt. Was macht ihn denn für dich überhaupt zu einem Systemsprenger?
Der Antwort auf die Frage muss ich ganz kurz vorgreifen. Es ist ja so, dass Gerichtsberichterstattung schon manchmal auch trocken sein kann. Also wir sprechen hier über nüchterne Anträge und komplizierte Gesetzestexte. Da verliert man Leserinnen und Leser schon auch mal schnell. Und in dem Fall war es jetzt so, dass ich schnell gemerkt habe, dass dieser Prozess mich eine Weile begleiten wird. Und ich mir gedacht habe, dass ich, wenn ich da einen catchy Name für finde, das Ganze vielleicht so ein bisschen als Serie konzipieren kann. Warum jetzt Systemsprenger? Nach meinem Eindruck hat der Angeklagte ja mit seinem Verhalten, also mit diesen ständigen Anträgen, mit seinen Ausfälligkeiten und mit seinem ellenlangen Wort versucht, das System zu sprengen. Und das erschien mir dann als ein passender Name für diese Serie.
Der Angeklagte hat das ja auch geschafft, das Gericht dazu zu bringen, einen Prozess, der an einem Tag hätte verhandelt werden können, dann schlussendlich auf mehrere Prozesstage auszudehnen. Ein Faktor, der damit einhergeht, ist ja auch, dass die Prozesskosten letztendlich steigen. Und wenn ein Verurteilter diese Kosten nicht selbst tragen kann, übernimmt das der Staat für ihn. Weißt du, wie das in diesem Fall war und findest du das überhaupt fair?
Also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass das hier ein ziemlich teurer Spaß für den deutschen Rechtsstaat gewesen sein dürfte. Denn der Angeklagte ist Sozialhilfeempfänger und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir als Steuerzahler diesen Prozess bezahlen. Und da reden wir über einen hochbezahlten Richter, über einen hochbezahlten Staatsanwalt, über einen Pflichtverteidiger, der jetzt auch nicht unbedingt schlecht verdienen dürfte. Es gibt eine Protokollantin, es gibt Zeugen, die Auslagen haben. Im Hintergrund sind Ermittlungen passiert. Dieses Verfahren dürfte also einiges gekostet haben. Ja, und zum Thema Fairness kann ich auf jeden Fall sagen, meiner Auffassung nach können wir extrem dankbar sein, dass wir in einem demokratischen System leben, das genau so funktioniert. Der deutsche Rechtsstaat versucht sich mit genau diesen Regeln selbst zu korrigieren und seine Bürgerinnen und Bürger vor sich selbst zu schützen. Und wir leben ja gerade in Zeiten, in denen weltweit Bürgerrechte und demokratische Systeme unter Druck stehen. Und aus dieser Perspektive bin ich froh, dass wir in einem System leben, das sich sowas leisten kann. Und man muss dazu auch sagen, dass der vorliegende Fall eine Ausnahme ist. Im Regelfall geht das System Rechtsstaat seinen geordneten Gang und funktioniert. Und darauf ist auch der Richter eingegangen in seiner Urteilsverkündung. Er hat gesagt, der deutsche Rechtsstaat kann das aushalten und die Strafprozessordnung funktioniert und dass dieser Fall das auch gezeigt habe.
Nicht nur das Gericht, auch du hast viele Stunden deiner Arbeitszeit mit diesem Prozess verbracht. Warum war dir das wichtig?
Aus persönlicher Sicht kann ich sagen, dass mich das Justizsystem einfach fasziniert. Auf der einen Seite wird dort über die skurrilsten Dinge verhandelt. Auf der anderen Seite haben wir da ein bürokratisches, geordnetes System. Und ich mag es, mich in diesem Kosmos dort aufzuhalten und mich in Prozesspausen mit Beteiligten auszutauschen und ein Verständnis von diesem System zu gewinnen. Aus Sicht der Leser kann man sagen, dass diese Berichterstattung auch sehr gut angekommen ist. Also ich habe tatsächlich sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leserinnen und Lesern, die sich dafür bedankt haben, dass sie in dieser mehrteiligen Serie da mitgenommen wurden und auf der einen Seite eben unterhalten wurden und auf der anderen Seite aber eben auch was gelernt haben über dieses System Rechtsstaat. Und das hat mich in meiner Arbeit natürlich bestätigt. Und dementsprechend werde ich auch in weiteren passenden Verfahren auf ähnliche Art und Weise berichten.
Du hast gerade schon gesagt, dass es sich letztendlich ausgezahlt hat für dich, so viel Zeit in diesen Prozess zu investieren und du eben auch das entsprechende Feedback bekommen hast. Dennoch bedeutet so ein Prozess ja auch unfassbar viel Flexibilität, die du dafür aufbringen musst, regelmäßiges Umplanen in deiner Berichterstattung. Wie gehst du damit im journalistischen Alltag um?
Ich bin ein flexibler Typ, das hilft auf jeden Fall. Und ich bringe auch eine gewisse Grundresilienz mit. Die muss man auch haben, weil man schon auch sagen muss, dass es auch belastend sein kann, solche Geschichten mitzuverfolgen und da über Stunden das Geschrei und Gezeter mitzubekommen. Man braucht auf jeden Fall eine gewisse Freiheit, um solche Geschichten recherchieren und aufschreiben zu können. Und ich habe auch einfach das große Glück, dass ich keine Seiten in der Zeitung füllen muss mit meinen Geschichten, sondern meine Aufgabe ist es, die Art von Geschichten zu entdecken und auf eine Art und Weise aufzuschreiben, dass sie unseren Leserinnen und Lesern im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, das ist in dem Fall ganz gut gelungen.
Ich glaube, vor allem der Begriff Systemsprenger bleibt vielen im Kopf. Abschließend, wenn du jetzt nochmal auf den Prozess schaust, würdest du denn sagen, ihm ist es gelungen, das System zu sprengen?
Nein, ich denke nicht, dass ihm das gelungen ist. Wir haben hier eine ziemlich abgedrehte, crazy Show erlebt, aber das Landgericht Mainz hat dem mit bewundernswerter Ruhe standgehalten und der Richter ist genau darauf in seiner Urteilsverkündung auch eingegangen. Er hat sich an den Angeklagten gewandt und hat gesagt, sie sind kein Systemsprenger, sie sehen sich vielleicht so, aber sie haben das System nicht gesprengt. Und da kann ich ihm nur beipflichten, auch wenn es sehr ausufernd war und teilweise belastend war, ist am Ende aber ja doch alles seinen geregelten Gang gegangen und wir haben ein Urteil. Und ja, ich freue mich, dass es am Ende auch noch eine Würdigung des Gerichts für diese Zuschreibung Systemsprenger, die ich da eingeführt habe, gab.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, ob Hermann K. dieses Urteil letztendlich akzeptiert oder ob er weiterhin versucht, das System zu sprengen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute mit dabei warst. Wir verlinken die Artikel zum Prozess und die Podcast-Folge zum ersten Prozesstag noch einmal in den Shownotes für euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mittwoch.
Ciao.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.